Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo, liebe Dörte.
Hallo, liebe Uta.
Da sind wir wieder an der Barthez und haben ja heute einen wunderbaren Gast, aber bevor wir zu unserem Gast kommen, wird eigentlich Gast gegendert.
Nein.
Gästin, nein. Nee. Der Gast.
Der,
also egal, ob weiblich oder männlich.
Genau.
Gut. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, möchte ich dich natürlich wie immer fragen, wie geht's dir denn heute?
Ach, danke. Sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass ich dich heute Morgen kurz live gesehen habe.
Das stimmt, das war eine Überraschung. unserem Bürogebäude.
Genau. Und ich habe es verpasst, diese tolle neue Barthez im 6. Stock mir anzuschauen.
Ja, das ist wirklich ein Erlebnis. Da musst du noch hin. Aber da kannst du dich drauf freuen. Das ist wirklich einen ganzen Schritt weiter gegangen und gedacht. Super.
Ja, ich freue mich drauf.
Ja, sehr schön. Lass uns auch direkt zu unserem heutigen Gast kommen, zu Tanja Becker. Ich habe mich erinnert, dass wir schon mal miteinander zu tun hatten, Tanja und ich. Lang ist's her, da werden wir aber auch noch drüber sprechen. Auf jeden Fall ist Tanja eine Kollegin aus dem Cockpit, was ja schon mal per se immer spannend ist. Sie fliegt eben nicht nur bei Lufthansa im Cockpit, sondern sie hat auch eine tolle Nebentätigkeit noch mit all ihren Erfahrungen, die sie da einfließen lassen kann. Und darüber sprechen wir mit ihr heute. Und da bin ich total gespannt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt immer ganz besonders schön natürlich, wenn wir jemanden aus dem Kollegenkreis hier an der Barthez haben.
Ja, und ich freue mich auch auf sie, weil du mir schon so viel von ihr erzählt hast und ich sie noch nicht persönlich getroffen habe. Und umso spannender wird es jetzt in der nächsten Stunde für mich sein, glaube ich.
Ja, und dadurch, dass du ja auch eher aus dem Crew-Bereich kommst oder damit zumindest sehr vertraut bist und da in den letzten Jahren ja viel mit der Crew dich beschäftigt hast, auch im Rahmen von Service- und Teamkultur, wirst du ihr da auch die entsprechenden guten professionellen Fragen stellen können. Da bin ich schon ganz gespannt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, holen wir die Tanja zu uns.
So machen wir es.
Also herzlich willkommen, Tanja Becker, heute Abend bei der Barthez. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ich möchte dich kurz vorstellen, Tanja. Du bist Pilotin bei Lufthansa und du bist auch Mutter von zwei Kindern. Du bist die Gründerin von WeOne Coaching. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Und du hast mit diesem Unternehmen, das du gegründet hast, mit diesem Coaching-Unternehmen, den Erfolgsfaktor Mensch durch das Etablieren psychologischer Sicherheit bestmöglich zu nutzen. Da hast du den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Und ja, das finden Dörte und ich natürlich total faszinierend, weil wir uns sehr gerne mit Menschen, die das auch tun, unterhalten. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir dich heute Abend hier haben und dir dazu Fragen stellen können. Magst du noch etwas über dich sagen? Haben wir noch etwas unerwähnt gelassen?
An dieser Stelle fällt mir nichts ein. Ich freue mich auf das Gespräch.
Super. Dann freuen wir uns auch. Also, vielleicht machen wir als Einstieg noch eine Klärung eines Fachbegriffs sozusagen. Denn bei deinen Trainings und Coachings gründest du dich ja insbesondere auf das sogenannte Crew Resource Management. Das ist etwas, was du aus deiner Pilotenausbildung kennst und was du jetzt auch für dich nutzt. Magst du uns das mal kurz erklären, was da für Prinzipien dahinter stecken?
Das Crew Resource Management ist etwas, mit dem ein Pilot von Anfang an aufwächst. Das den ersten Tag, in dem er sozusagen in ein kleines Cockpit hineinsetzt oder in die Flugschule einsetzt, das ist etwas, was immer mitschwingt. Wir Piloten, auch wenn es aus dem ersten Schein so aussieht, sind keine alleinigen Führungspersonen, die da als Alleinkämpfer stehen, sondern wir sind Teamplayer. Und wir müssen das sein, damit wir auch unsere unsere Sicherheit an Bord gewährleisten können. Und dieser Spirit, den tragen wir immer mit. Das Crew Resource Management kommt aus den 80er Jahren ungefähr. Da hat man nach Flugunfällen festgestellt in der Luftfahrt, dass man etwas verändern muss, um die Sicherheit zu erhöhen. Und da ist man nach Analyse dieser Flugunfälle darauf gekommen, dass hier ein wesentlicher Bestandteil der Faktor Mensch ist. Weil bei sehr vielen Flugunfällen, die in den 70er, 80er Jahren vorgekommen sind, war der Faktor Mensch am Ende so ein bisschen der auslösende Punkt, auch wenn natürlich viele andere kleinere Faktoren noch zu den Unfällen geführt haben, aber der Faktor Mensch war ausschlaggebend dafür. Und das war Ende der 70er Jahre, 1979, um genau zu sein, der ausschlaggebende Punkt, warum ein NASA-Workshop der Grundstein eigentlich für dieses Crew Resource Management gelegt wurde. Und was schließt es eigentlich ein? Es schließt vier verschorene Human Factors ein. Das ist das Kommunikation, Workload Management, Leadership und Teamwork und Situational Awareness und Entscheidungsfindung. Und was ich immer sehr bewusst ergänze hier, was jetzt aber nicht explizit, wenn man die klassische Definition liest, dort ist, ist die Fehlerkultur. Weil ohne eine funktionierende Fehlerkultur kann das Crew Resource Management auch nicht die volle Wirkung entfalten. Das gilt nicht nur für die Luftfahrt, das gilt auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel die Medizin, wohin sich schon manche Prinzipien schon niedergeschlagen haben, muss man ganz einfach sagen. Ja.
Stimmt, die Medizin ist natürlich da eine super Parallele, ne? Also da denke ich natürlich sofort an den Gott in Weiß, ja, der dann im OP steht und sagt, ich habe recht oder ich mache dies und jenes. Und da gibt es ja ähnliche Situationen, wo es tatsächlich auch um Leben und Tod geht. Ne?
Genau, also das ist so diese eine Parallele, die man zu der Medizin ziehen kann. Es geht um Menschenleben, auch sehr direkt. Ne? Und das geht es bei uns in der Luftfahrt auch, dass wir sagen, die Sicherheit ist bei uns der höchste Fokus. Und was hier noch so ein bisschen der Unterschied zur Medizin ist, bei uns geht es auch immer um unser eigenes Leben. Wenn wir eine Entscheidung an Bord treffen, treffen wir auch eine Entscheidung über unser Leben. Das ist in der Medizin seltenst der Fall. Das unterscheidet uns auch noch. Und ich habe mit dem Chefarzt einer Geburtsklinik hier in Hamburg auch einen engeren Kontakt, und das sagt er auch immer, das ist in der Luftfahrt noch ein viel stärkerer Treiber, der in der Medizin manchmal fehlt. Dort, wenn das noch dazukommen würde, wäre dieser Treiber, diese Human Factors noch weiter zu pushen, vielleicht noch höher. Das ist die eine Parallele zur Medizin. Die andere ist natürlich, Teamwork ist entscheidend. Auch wenn es jetzt, wie du vorhin gesagt hast, Halbgötter in Weiß, wie man es immer noch so ein bisschen kennt, das ist aber nicht der Fall. Es ist einfach zu komplex. Wir agieren in sehr komplexen Systemen und die sich volatil immer wieder ändern können. Da kommt diese VUCA-Welt eigentlich auch ziemlich, wie wir jetzt in der Wirtschaft immer wieder hören, auch in der Medizin ist das so und in der Luftfahrt. Und auch schon viel länger, bevor der Begriff bekannt wurde, sag ich mal. Da sind sehr viele Parallelen, die man ziehen kann zwischen Medizin und der Luftfahrt. Also da wird es sehr transparent, dass man die Parallelen zum CRM ziehen kann, aber es auch außerhalb der Medizin ist es sehr sinnvoll, diese Prinzipien anzuwenden.
Beim Stichwort Medizin muss ich noch mal ganz kurz einwerfen, woher wir uns kennen, Tanja, du und ich. Weil in meiner Zeit im Produktmanagement, da kamst du ja eines Tages des Weges und hast uns beim Projekt Sleep Tight unterstützt. Und da ging es ja darum, zu überlegen, was wir unseren Gästen an Bord noch Gutes tun können, damit sie ja auf Langstreckenflügen besser schlafen. Und erzähl doch nochmal ganz kurz, du warst da ja mit der Charité auch in Kontakt und hast das ja wirklich ganz bravourös vorangetrieben.
Ja, ich fand diesen Ansatz des Projektes damals sehr spannend, also dass man wirklich holistisch guckt, wie man das Schlafen für Passagiere an Bord verändern oder verbessern kann. Und da sind wir verschiedene Ansätze gegangen über einzelne Gimmicks, die wir dazugeben, aber auch wirklich Tipps, die man geben kann den Passagieren, um besser mit Jetlag umzugehen. Und da sind wir in Kontakt mit der Charité gekommen. Und daraus ist schlussendlich nachher auch meine Promotion entstanden, muss ich dazu sagen.
Ja, ganz genau.
Ich habe diese Professoren kennengelernt und dann kamen wir irgendwann ins Gespräch und kamen uns ja nicht eine Promotion bei uns vorstellen. Ich so, ja. Und so sind wir in dem Sinne zusammengekommen. Von daher, ja, ein spannender Start einer Geschichte, die sich so weiterentwickelt hat.
Ja, auf jeden Fall. Absolut.
Ja.
Und ich bin sicher, unsere Zuhörer möchten jetzt auch noch ganz gern von dir wissen, wie sie besser an Bord schlafen können. Aber vielleicht stellen wir das noch ganz an den Ende unseres Gespräches. Aber ich glaube, da gibt es eine ganze Menge guter Tipps und nicht nur das Glas Rotwein oder das Glas Whisky.
Ja, können wir gerne nachher am Ende noch mal ein bisschen drüber sprechen.
Ja, aber jetzt sind wir erstmal ganz neugierig zum Thema CRM. Du hast das eben so richtig schön umfassend beschrieben. Die Crew ist ein ganzes Team. Und wo wir jetzt so ein bisschen drauf gucken wollen, ist, du arbeitest mit anderen Unternehmen und bietest denen eben halt auch an, bei ihnen zu schauen, was können sie anders machen. Und da sind wir jetzt mal so ganz neugierig. Welche von diesen Strategien können denn Unternehmen gut nutzen?
Das ist sehr vielfältig. Es kommt immer darauf an, was das Unternehmen möchte. Man kann sagen, man geht in Entscheidungsfindung rein und guckt sich an, wie Entscheidungen auch in übrigen Führungsebenen getroffen werden. Man kann aber auch sagen, lassen wir uns doch mal die Fehlerkultur betrachten. Und das Crew Resource Management dient in Anführungszeichen immer so ein bisschen als Aufhänger. Aber natürlich muss man noch sehr viel weiter in die Tiefe gehen. Es ist nicht so, dass wir Piloten oder wir an Bord von Flugzeugen die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das sage ich auch immer meinen Kunden. Also ich stülpe ihnen jetzt hier keine Konzepte über, das geht auch nicht, weil die Wirtschaft ist zum Teil noch deutlich komplexer. Das gebe ich auch offen zu. Und wir müssen einfach gucken, welche Punkte herausgegriffen werden und welche wichtig oder gut wären zu adaptieren. Und da kommt so ein bisschen dieser andere Baustein, den ich noch jetzt während meiner Selbstständigkeit mitgesammelt habe. Also ich bin mittlerweile ein Professional Coach und dieses Coaching damit zu verbinden, das habe ich gemerkt, dass das die Unternehmen auch weiterbringt und sie sozusagen mit dem Aufhänger aus der Luftfahrt an die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt entwickeln wir gemeinsam einen Weg, der euch dorthin führen kann. Und beginnen tun wir meistens mit der Kommunikation. Das ist die Basis allen Handelns. Darüber müssen wir erstmal sprechen. Da geht es jetzt nicht um den nächsten Newsletter oder können wir auch gern drüber sprechen. Aber worum es mir geht, ist die zwischenmenschliche Kommunikation. Also auch wirklich auf der kleinsten Ebene mal zu besprechen, wie wollen wir miteinander sprechen und was ist hier wichtig. Und dann kann man Step by Step in dem Sinne weitergehen. Und weiter in die Tiefe gehen, über die Fehlerkultur, weiter zum wirklichen Leadership, ja, was man dort verändern kann.
Jetzt hast du ja schon einige Kunden erlebt und hast ja schon einige beraten. Gibt es da Handlungsfelder, wo du sagst, das tritt am häufigsten auf oder das begegnet mir am häufigsten?
Also momentan muss ich sagen, kann Corona geschuldet sein oder vielleicht jetzt so ein Mindchange, auch wenn man in Richtung des New Work jetzt, was ja immer wieder ein Begriff ist, der in aller Munde ist. Viele Unternehmen fragen bei mir, oder ich spreche mit sehr vielen Unternehmen über Fehlerkultur wirklich. Wie sieht die aus? Wie kann man sie verändern? Und das sind sehr lebhafte Diskussionen zum Teil. Und hier sehe ich wirklich noch einen sehr großen Handlungsbedarf. Und das gilt nicht nur für Unternehmen meiner Meinung nach, das gilt auch für die Politik, wenn man das so mal offen sagen kann, für die verschiedensten Bereiche. Also ich glaube, dort gibt es einen sehr hohen Entwicklungsbedarf, den wir einfach haben, um einfach weg auch zu kommen von diesem Begriff Fehler. Also nicht der Fehler als etwas Schlechtes sozusagen, sondern hinkommen zu dem Begriff der Lernkultur. Das ist eigentlich der Begriff, den ich lieber verwende, zu sagen, wir wollen etwas lernen. Und dazu gehört es auch einmal, Fehler zu machen. Und diese jetzt, sage ich mal, nicht als Geschenk annehmen, das tun wir in der Luftfahrt auch nicht. Wir agieren in einem Hochsicherheitsbereich. Es ist nicht so, dass wir die Fehler zujubeln und sagen, wir haben sie gemacht, bloß wir wissen um unsere menschliche Fehleranfälligkeit. Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Und unser Konzept ist es, kleine Fehler machen, große Fehler vermeiden. Und dieses Mindset-up hineinzubekommen, das ist manchmal gar nicht so einfach.
Ja, und auch weniger zu bewerten und auch weniger über Schuld ganz und genau. Schuldfragen zu klären, als dann tatsächlich in eine Lernkurve, wie du gesagt hast, einzutreten, ne? Denn also, soweit ich das so mitbekommen habe, war das Interesse an der Luftfahrt bei vielen Unternehmen, die auch andere Kollegen vielleicht mal angesprochen haben, dieses, wie macht ihr das denn konkret? Also, wie habt ihr diesen Transfer geschafft von, man guckt auf den Fehler und möchte versuchen, ihn zu verbergen und welche Struktur brauche ich dann, dass ich da auch offen drüber sprechen kann und dass es dann allen auch weiterhilft. Vielleicht hast du da noch so ein bisschen Einblicke, wie man das strukturell stützen kann, dieses Fehler machen, über Fehler reden und das auch positiver zu empfinden.
Ja, das ist ein Ansatz, der kann nicht nur bottom-up, sondern er muss auch top-down funktionieren. Also es müssen sich hier beide Ebenen eigentlich begegnen. Und man kann auf seiner Teamebene schon sehr viel erreichen, wenn man das tut. Aber es muss, um das in einem Unternehmen gänzlich umzusetzen, auch ein Support von ganz oben sein, dass das jetzt so gelebt wird und dass man dazu steht. Und dazu gehören einfach die Werte Vertrauen, Respekt, Wertschätzung und Verantwortung, die man wirklich leben muss. Und das sind jetzt nicht einfach Wörter, Floskeln, die ich jetzt in den Raum werfen sollte, sondern jeder sollte sich mal darüber Gedanken machen, wie er das täglich umsetzt. Und er sollte sich in diesem Zusammenhang auch mal über sein eigenes Fehlerparadigma Gedanken machen. Wie steht man denn selbst zu Fehlern? Und wenn man daran anfängt und sich ehrlich das fragt, dann merkt man vielleicht erstmal, wie seine Prägung in Richtung Fehler ist. Und das ist dieser erste Schritt auch im Coaching, immer der Selbstreflexion, die man aber jeder persönlich gehen muss. Und wenn man das getan hat, dann kann man anfangen, das in sein Team hineinzutragen und anfangen, über Fehler zu sprechen. Der erste wichtigste Punkt. Und sich selbst mal fragen, wann habe ich denn das letzte Mal einen Fehler zugegeben? Und das klingt jetzt sehr banal und kleine Schritte, aber manchmal ist das schon ein so großer Schritt für die Unternehmen oder für die Mitarbeiter in den Unternehmen, die ich spreche, dass sie sich darüber erstmal sehr viel Gedanken machen müssen und sagen können, wie kann man das schaffen? Und dann geht es natürlich strukturell dann weiter, dafür Räume zu schaffen, dafür Zeiten zu schaffen. Aber dafür brauche ich halt eine Top-Down-Unterstützung. Ne? Sonst funktioniert es ganz einfach nicht. Denn sonst werden mir die Ressourcen dafür auch nicht zur Verfügung gestellt. Ich meine, wir haben eine Lernkultur, die wird natürlich so etwas wie Debriefings nach einem Simulatorereignis oder ähnliches wird unterstützt. Aber das können wir auch nur leben, weil wir dafür Zeit haben. Also weil wir danach eine Stunde Zeit haben, um uns darüber zu unterhalten. Hätten wir die nicht, dann würde das vielleicht gar nicht so ein Instrument in unserer Fehlerkultur sein. Und das sind einfach so Mosaiksteine, die man aneinander reinmaust, auch strukturell, um sich von der Reflexion, der eigenen Reflexion, das in der Teamebene umsetzen zu können über vielleicht Meetings oder einfach auch Ansprachen in einem Jour fix, dass man einfach das als tägliche Routine einführt, bis dann wirklich auf der Ebene von ganzen Abteilungen, ja, dass man wirklich auch so Lernkulturen schafft. Aber das nur in Kürze, also darüber kann man wirklich sehr lange sprechen und das müsste man auch wirklich die Unternehmen genauer angucken, wie sie aufgebaut sind und wie man das in den einzelnen Schritten etablieren kann.
Also unabhängig von Top-Down oder Bottom-Up, das ist jetzt vielleicht eine bisschen sehr gewagte These, aber als studierte Küchenpsychologin würde ich jetzt mal sagen, die älteren Generationen, und zu der würde ich mich jetzt ja tatsächlich auch mal zählen, also die zumindest im Berufsleben, wir kommen ja noch aus einer Erziehung, wo ja Fehler bestraft wurden. Ne? Also sagen wir mal, Fehler zuzugeben, musste man sich schon ein bisschen trauen, weil das war im Zweifel dann, keine Ahnung, wurde einem eine Strafe auferlegt. Und sei es, weiß ich nicht, dass das Taschengeld gestrichen war oder Hausarrest oder whatever. Und in der Schule musste ich dann aus der Klasse raus oder musste vor die Tür oder, keine Ahnung, Tafel putzen. Das lernt man ja und das so wird man dann konditioniert und das brennt sich einem bis ins letzte Atom ein. So, und dass das dann keinen Spaß macht, über Fehler zu sprechen, ist ja total klar. Und ich glaube, also wenn man dann nicht diesen Bewusstseinsprozess mal durchexerziert, den du gerade genannt hast, dann ist es, glaube ich, für alle Parteien, egal ob oben oder unten, wahnsinnig schwierig, aus diesem Paradigma rauszutreten. Und deswegen meine Frage an dich, bemerkst du da einen Unterschied in den Generationen, also im Umgang mit Fehlern?
Ja, etwas merke ich das schon in den Führungsebenen. Da merkt man schon so ein bisschen Veränderungen ganz einfach, aber nicht generell. Ich würde das nicht pauschalisieren. Also ich habe auch schon wirklich mit hervorragenden Geschäftsführern gesprochen, auch, sage ich mal, die etwas älter sind, die aber schon ein anderes Mindset haben. Also so diese Pauschalisierung zu Generationen würde ich nicht machen, aber ich stimme dir sehr zu, dass wir von Anfang an geprägt werden. Und das fängt nicht erst in der Schule an, es fängt schon mit den Kinderbüchern an. Wir denken nochmal an Struwwelpeter und Co., ne? Also da werden wir ja auch schon geprägt. Daraus auszubrechen ist nicht ganz einfach, gebe ich dir zu. Und dann, wenn jemand top-down dieses in dem Sinne schon vorlebt und selbst einmal einen Fehler auch zugegeben hat und damit offen umgeht, dann ist dieses Eis oder dieser Weg sehr viel kürzer, den ein Mitarbeiter oder auch nur ein Teamleiter gehen kann, um zu sagen, dann probiere ich es auch aus. Das heißt, ich halte das schon für sehr wichtig. Aber einen ganz großen Unterschied, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich es ja noch nicht zwischen den Generationen jetzt gemerkt. Ich glaube, da kommt jetzt eine ganz neue Generation an den Arbeitsmarkt. Vielleicht hatte ich die noch nicht in meinen Trainings, in meinen Coachings. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber ich glaube, da kommt schon etwas anderes. Also ich versuche zumindest meine Kinder auch da, dass Fehler normal sind und zum Leben dazugehören, das ihnen mitzugeben. Aber ich glaube, es braucht noch etwas.
Und es haben ja heute auch viele Angst, dass sie den Job verlieren, wenn sie einen Fehler zugeben. Es ist immer noch wieder dieses Thema Konkurrenz und macht jetzt der andere das so viel besser, ne? Da spielen ja viele andere Faktoren auch noch mit rein, die einem dieses Angstgefühl geben, kann ich das jetzt offen zugeben und wird mir jetzt irgendeiner das Messer in den Rücken rammen. Also mindestens wird das immer so beschrieben in so Situationen. Ich habe das selber noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen, aber diese latente Angst scheinen doch in vielen Firmen auch noch da zu sein, dass das politisch, taktisch dann auch passiert. Ob es real ist, sei mal dahingestellt, ne? Aber mindestens haben viele das Gefühl, dass es passieren könnte, wenn man jetzt einen Fehler zugibt.
Also wenn man über das Thema Fehlerkultur spricht, muss man auch ganz oft einfach über unsere Gefühle sprechen, die wir mit den Fehlern verbinden. Und wie du sagst, es geht um Macht, es geht um Neid, es geht um Schuld. Und das muss man erstmal so ein bisschen in die Reflexion bringen und dort versuchen auch ins Gespräch zu kommen, was nicht so einfach ist manchmal. Also das braucht schon auch ein bisschen, sag ich mal, Fingerspitzengefühl, damit sie dann auch wirklich eine Diskussion darüber entsteht, wie eine Fehlerkultur gerade wahrgenommen wird und was man vielleicht verändern könnte.
Ja. Das setzt ja auch viel Vertrauen dann in dem Moment voraus, ne?
Aber ich halte es für einen sehr, sehr wichtigen Schritt, weil wenn wir über das ganze New Work und so etwas sprechen, dann müssen wir dort etwas verändern. Auch wenn wir unsere ganzen Herausforderungen, von denen unsere Gesellschaft steht, Klimawandel, aber auch Fortbestehen einer Demokratie etc., was sind die Wege, stehen? Wir müssen etwas verändern. Und da ist der Umgang mit Fehlern nicht das große Rad, aber es ist ein wichtiger Teil. Dafür halte ich ihn.
Ich hatte jetzt gerade, weil du eben auch die Politik am Anfang genannt hattest, und ich höre jetzt mit wachsender Begeisterung sehr gerne den Podcast von Markus Lanz und dem Precht. Und die besprechen jetzt natürlich viel über die Bundestagswahl und über Politik und was ist Wahrheit und so weiter und so fort. Total interessant, also gerade jetzt in diesem politischen Kontext. Und dann sprechen sie auch über Fehlerkultur. Und der Precht, das fand ich interessant, sagte, naja, also so einfach ist das aber für einen Politiker nicht, wenn der jetzt uns ständig sagt, ach, da habe ich einen Fehler gemacht und da habe ich einen Fehler gemacht. Und naja, also so nach dem Motto Fehlerkultur, ist halt die Frage, ob die jetzige Generation der Wähler das nicht missinterpretiert und sagt, der ist ja absolut unzuverlässig. Was macht denn der da? Der hat ja überhaupt keinen, sozusagen keinen roten Faden. Also der probiert sich da ja nur aus. Und das ist jetzt ein anderes Extrem, natürlich. Aber ich fand den Gedanken interessant und fand das auch sehr empathisch von dem Precht, sich da reinzufühlen. Weil wir können natürlich immer große Erwartungen haben an Politiker, was die alles sein sollen. Und am Ende des Tages, wenn sie dann im Zweifel so performen als Mensch, ist die Kritik aber dann auch immer ganz groß, ne? Wie würdest du das einschätzen?
Was mir gerade durch den Kopf ging, muss ich sagen, wie würde ich das denn empfinden, wenn ein Kapitän neben mir sitzen würde und er, sage ich mal, nicht jeden Fehler zugeben würde, den er tut, oder er sagen würde, ach nee, das habe ich jetzt nicht so gemacht, oder wo würden wir dann in einem Cockpit, sage ich mal, im schlimmsten Fall hinsteuern? Und im Zweifel würde uns das im schlimmsten Fall das Leben kosten können. Und das ist natürlich ein anderes Setting, aber ich glaube schon, dass man es schaffen kann, zu seinen Fehlern zu stehen, aber gleichzeitig seine Größe zu wahren und seine Führungsposition zu wahren. Also ich glaube, das steht nicht in so großer Diskrepanz. Also ich denke an an Frau Merkel, wie sie sich entschuldigt hat, dass sie dort etwas Falsches gesagt hat. Und das ging durch die ganze Nation, durch die ganze Presse. Und Frau Merkel hat sich entschuldigt, was das für etwas Besonderes ist. Und das zeigt eigentlich, dass da noch so viel im Argen ist. Ich sage jetzt auch nicht, dass jeder Politiker zugeben muss, wenn er heute Morgen, keine Ahnung, den Kaffee neben die Tassen gegossen hat. Darum geht es nicht. Kleine Fehler machen, große Fehler verhindern. Sondern wirklich ein authentisches Bild zu zeigen. Darum geht es ja eigentlich, ne? Also um dieses authentisch zu bleiben und nicht Fehler unter den Teppich zu kehren. Und das, glaube ich, könnte an der einen oder anderen Stelle noch mehr betont werden.
Ich glaube sogar, dass an der Stelle die Menschen spüren, wo es beginnt, ein Fehler zu sein. Deshalb ist es irgendwie auch zu kurz gesprungen zu denken, man könnte das verdecken. Also Wir alle haben auch schon Fernsehsendungen und Situationen gesehen, wo wir genau merken, der windet sich jetzt gerade. Mhm. Und dann den Sprung zu wagen, zu einer bestimmten Situation dann auch zu sagen, was ich daraus gelernt habe, ist oder was ich gerade anders mache, weil ich diese oder jene Richtung nicht mehr eingehen möchte. Das hilft dann im Zweifel auch. Ne? Und vielleicht müssen wir auch das Wort Fehler umgehen. Vielleicht ist es das auch am Ende. Ne? Also kann man ja auch in der großen Politik drüber streiten, ob man die mit dem Wort arbeiten muss oder ob man es einfach auch mal in grüne Wiese anders benennt, damit diese ganzen alten Dinge irgendwie vergessen gehen.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Man muss zum anderen Wording kommen. Ne? Also deswegen spreche ich auch ungern mittlerweile von Fehlerkultur und sage lieber Lernkultur. Ne? Also wir müssen das. Im Englischen gibt es ja auch viele Wörter dafür. Es gibt ein Error, es gibt ein Fault, es gibt ein Mistake. Ne? Also da machen die schon was anderes und die bewerten das ganz anders. Auch wenn man über den großen Teich einmal rüberguckt, die Mentalität in den USA auch gegenüber Scheitern, ne? Wenn man sich die Startup-Mentalität anguckt, ist was ganz anderes als bei uns. Also wir haben einfach eine andere Prägung. Und ja, Herr Precht, denke ich, hat da natürlich recht. Was würde das tun, wenn das jeder machen kann? Aber ich glaube, ein Stück weit könnte und sollte man sich bewegen, damit man auch mehr in die Authentizität hineinkommt und die Politik dort auch wieder mehr hingeht.
Ja, ja, es ist ja auch eine Frage. Also da braucht es natürlich jetzt auch hier ein bisschen Zeit, so wie überall. Mhm. Ne? Und jetzt von 0 auf 100 springen, da würden wahrscheinlich alle sich erstaunt die Augen reiben. Aber ich persönlich mag den Begriff Lernkultur auch sehr, weil Fehlerkultur in der Tat zu sehr am Fehler und zu wenig am Lernen sich orientiert. Und ich fand es aber übrigens auch interessant, weil du das eben erwähnt hast von Angela Merkel, mit dem Fehler zu geben. Das war ja diese verschärfte Oster-Corona-Maßnahme. Und das wurde dann aber auch so kommentiert, so nach dem Motto, dann sagte irgendjemand, naja, aber das muss man ja Frau Merkel schon zugestehen, also im Sinne der Fehlerkultur, das hat sie ja dann immer mal hinzugegeben. Und dann sagte ein anderer, naja, entschuldige mal, aber jetzt hier so ein bisschen Corona-Maßnahme zuzugeben, ist ja nochmal was anderes als zuzugeben, dass sie Digitalisierung verschlafen hat und den Klimawandel. Ne? Und da dachte ich auch, also ja, in der Tat, also da haben wir ja jetzt noch nicht viel von Fehlerkultur oder Lernkultur gehört. Ne? Aber ja, Lernkultur, das nehme ich auf jeden Fall jetzt für mich auch nochmal mit, dass wir da schöner drüber sprechen als über Fehlerkultur. Ich glaube, da entsteht auch weniger Reibung, wenn du das mit Leuten dann diskutierst. Ja, ne? Weil Lernen ist ja gut konnotiert. Also das ist ja
positiv belegt.
Positiv,
ja, und es geht so ein bisschen in das, was Dörte vorhin gesagt hat, also dass man wegkommt von Fingerpointing, ne? Also dass man den Fehler in den Mittelpunkt stellt und nicht mehr die Person. Dazu gehört natürlich auch das Wording, was man dafür verwendet, ne? Und welche Fragen man am Ende stellt, wenn es zu einem Fehler in diesem Sinne kommt. Ja.
Und dann nochmal zurück zur Crew. Was ich sehr beeindruckend fand, ist einfach die Situation, nach einem Ereignis mit der ganzen Crew auch zusammenzukommen und auch mit allen über eine Situation zu reden und nicht nur für sich aufzuarbeiten. Vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was du hast vorhin auch Debriefing im Cockpit gesagt. Mhm. Ich glaube, unsere Zuhörer sind nicht alle so mittendrin im Thema. Vielleicht erzählst du da nochmal so ein bisschen drum. Das ist ein gutes Beispiel, wie man es anders machen kann.
Ja, was ist der Kerngedanke dahinter? Also der Kerngedanke ist zum einen die Lernkultur natürlich mit einem Debriefing. Dort spricht man einfach über die Ereignisse, die passiert sind. Jetzt zum Beispiel in einem Simulator, aber auch wenn Vorfälle gewesen sind, die nicht alltäglich sind, dann wird einfach mit der gesamten Crew darüber gesprochen. Also dieses ist ein Baustein unserer Lernkultur. Aber was natürlich am Gedanken dahinter noch steckt, ist, dass wir eine Crew sind und wir gehören alle zusammen. Und wenn jemand etwas zu einem Thema beitragen möchte oder jemand etwas beschäftigt, dann wird er gehört. Und das ist eines auch dieser Kernelemente des Crew Resource Management, worauf das basiert. Und das ist der Begriff der psychologischen Sicherheit, den ich auch sehr in den Mittelpunkt stelle, weil ich den für den wichtigsten Grundbaustein halte, wenn wir überhaupt über Crew Resource Management, aber auch über New Work oder Change sprechen wollen. Wir müssen es schaffen, einen psychologisch sicheren Raum seinem Team, seinen Mitarbeitern zu geben, um überhaupt in eine Transformation, in eine Veränderung kommen zu können. Was ist psychologische Sicherheit? Der Begriff wird mittlerweile leider auch etwas sehr gehypt, was ich bisschen schade finde, weil dann wird etwas so ein bisschen abgegriffen. Aber ich freue mich, dass er endlich mal noch mehr Betonung bekommt, weil ich ihn für so essentiell wichtig halte. Es bedeutet eigentlich ganz plakativ, jeder soll gehört werden und jeder wird gehört, ohne dass er Konsequenzen für seine Person oder für seinen Status in einem Unternehmen fürchten muss. Und das klingt jetzt wieder so total trivial, aber wenn man sich das mal vor Augen führt, was das eigentlich heißt, und ob das in seinem letzten Meeting vielleicht so war, ist das gar nicht mehr so trivial. Denn ist in dem letzten Meeting, wenn man sich mal zurückerinnert, eigentlich jeder zu Wort gekommen? Und gab es da vielleicht mal Fragen von Kollegen oder Anmerkungen oder auch einen Fehler? Wie wurde dem denn begegnet? Und sich das einfach mal anfangen zu fragen, das ist so die ersten Schritte in Richtung der Entwicklung zu psychologischer Sicherheit. Und das steckt einfach in diesem Kerngedanken drin, den wir im Debriefing, wie Dirt es eben gesagt hat, schon drin haben. Jeder wird gehört und jeder wird ernst genommen, jeder wird wertgeschätzt. Wertschätzung, eines der wichtigsten Dinge. Und das zeichnet sich insgesamt im Crew Resource Management wieder, dass in jedem dieser Bausteine steckt die psychologische Sicherheit versteckt, vermeintlich drin, weil es einfach die Grundbasis ist, um miteinander überhaupt auf so einem hohen Niveau und hohen Sicherheitsniveau und hohem Leistungsniveau arbeiten zu können.
Wir hatten eben im Vorgespräch festgestellt, dass vieles, was im Crew Resource Management besprochen wird oder vermittelt wird, eigentlich ja Common Sense ist, aber leider nicht Common Use. Also wir haben dich gefragt, warum setzen denn Unternehmen das nicht einfach um? Ne? Und genau, vielleicht kannst du da nochmal kurz zu sagen, worauf du da so gestoßen bist.
Ja, also wie du es eben gesagt hast, wir hatten eben schon darüber gesprochen, das, was ich manchmal erzähle, und wenn ich auch diese Stichwörter nenne, wir brauchen Wertschätzung, wir vertrauen, das klingt so ein bisschen wie Buzzwords, die ich in den Raum schmeiße, aber ich meine das sehr ernst. Und wenn ich dann weiter bohre und frage, ja, wie setzen sie das denn um? Dann kommt da meist oder öfters nicht mehr so viel, weil sie sagen, ja, ich stehe ja dazu und ich möchte das, aber was bedeutet das dann im Daily Doing? Worauf ich da manchmal stoße, warum es nicht gemacht wird, ist zum einen, ich habe keine Zeit darüber zu reflektieren. Wir haben so viel Arbeit, die wir sozusagen bewältigen müssen. Das führt mich wieder zu der Schleife zurück, auch von der Fehler- oder Lernkultur. Wir brauchen Zeit und wir brauchen Ressourcen dafür. Und das braucht wieder ein Top-Down-Unterstützung, weil nur dann können auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Aber dann muss die Wichtigkeit dieser Punkte wirklich erkannt werden und sagen können, wir legen darauf Wert, auch wenn es vielleicht monetär nicht sofort den Auswurf gibt, aber auf den langen Weg bringt das natürlich sehr viel mehr. Und das merke ich, dass es dann daran scheitert oder dass manche sagen, ja, daran liegt es eigentlich. Oder einfach, dass sie gesagt haben, ich habe mir darüber noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen kann. Und da nehme ich in Anführungszeichen meine Teilnehmer an die Hand und sage, hier, wir loten mal aus, welchen Weg wir da gehen können, um das besser zu etablieren.
Ja, und der Blick auf die Routine, der ist ja auch für jedes Unternehmen wieder individuell, jedes unterschiedlich weit. Aber es kommt immer wieder, Uta, auch in unseren Gesprächen, dieses, wie mache ich das im Alltag? Ne? Wie schaffe ich mir eine Routine? Wie habe ich diese Anker? Und wie erinnere ich mich auch an die Anker? Und falle nicht zurück in meine, sag ich jetzt mal, alte Verfahrensweise und, genau, und vergesse das nach einer gewissen Zeit wieder. Ne? Also das wirklich auch am Leben zu halten. Und das war vorhin auch so ein bisschen der Punkt Struktur, ne? Also wie schaffe ich das denn? Ist es dann immer Agenda-Punkt Nummer 5, so wie bei euch jetzt beim Fliegen und ich sage, jetzt ist es dran? Oder habe ich dann eine andere Methodik, es für mich immer wieder in Erinnerung zu bringen?
Ja, also dieses Daily Doing, also das ist es wirklich. Wie schaffe ich das täglich umzusetzen und wie schaffe ich dort auch mein Verhalten zu ändern? Und das ist die Dinge, wo es manchmal einfach dann leider scheitert. Also es ist nicht der Wille, manchmal gar nicht das Entscheidende, sondern wie kann ich das unterbekommen? Und ich hatte schon Seminare, wo die Teilnehmer einfach nur sagen, sie waren dankbar für die Zeit, um darüber mal zu reflektieren und zu sagen, wirklich auch mit sich mit anderen auszutauschen und zu sagen, wie können wir das gemeinsam schaffen, so etwas zu etablieren? Und das ist eigentlich das, wo ich meine Kunden drin unterstütze. Und dann halt aufzeige, es funktioniert anhand dieses Crew Resource Management. Es kann funktionieren und das als Aufhänger nehme. Und das funktioniert sehr gut.
Ich meine, letzten Endes ist das ja ein Training. Also für mich ist das wie Zähneputzen. Mhm. Also ne, dass es einem so in die tägliche Routine übergeht und in wirklich, dass man es so richtig verinnerlicht, dass man das gar nicht mehr, also dass es zu einem Automatismus wird, ne? Also dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Ja. Und worauf wir ja auch immer wieder kommen, Dörte, ist, wir sprechen ja auch immer viel und immer mehr, Gott sei Dank, über eine stärkere Kundenorientierung, dass also wir unser ganzes Handeln und Tun und Denken am Kunden ausrichten. Und das können wir natürlich sehr gut trainieren auch, indem wir das auch nach innen so wahrnehmen, ne? Dass also auch jeder Mitarbeiter quasi ein Kunde ist, dass es auch um Mitarbeiterloyalität geht beispielsweise oder um die Loyalität mit unseren Wirtschaftspartnern, Lieferanten oder Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also das heißt, egal mit wem wir sozusagen in Beziehung treten, dass wir da ein Bewusstsein entwickeln und im Grunde nach diesen Maßgaben und Prinzipien uns verhalten.
Das ist genau dieser Gedanke des Crew Resource Management. Ich sage auch immer, es ist schön, wenn wir die Kommunikationsprinzipien im Cockpit anwenden, aber das reicht nicht. Wir müssen mit der Kabine so kommunizieren, eines der ersten wichtigen Schritte, aber wir müssen auch mit unseren Fluglotsen so kommunizieren, mit unseren Technikern so kommunizieren, mit den Loadern und wir müssen auch die in unser erweitertes Team mit einbeziehen. Jeder ist wichtig in dieser Kette und ohne die funktioniert es nicht. Wir sind nicht die alleinigen Herrscher und wir sind nicht die alleinigen, die das rocken, sondern wir brauchen alle. Es sind wie diese Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Und das ist halt etwas, was mit diesem Kerngedanken, dieser Wertschätzung und der psychologischen Sicherheit einfach die ganze Zeit mitschwingt, ne? Also, und das sollten wir viel mehr verinnerlichen einfach, ne? Und dann können wir einfach schon auf weitere Schritte gehen, wenn wir das verinnerlicht haben, wie wir untereinander anders zusammenarbeiten können.
Da muss halt das Ego mal zurücktreten. Ja. Und ich glaube, das ist schwierig in einer Welt, in der, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, mit anderen Gästen hier an der Bates, dass das auch ein ganz neues Paradigma ist, ne? Dass das Ego zurücktritt und es eben weniger um mich als Individuum in dem ganzen Spiel geht, sondern mehr um die Gemeinschaft mit den Kolleginnen und Kollegen und natürlich um die Beziehung natürlich an erster Stelle mit unseren Kunden. Und das ist aber eine neue Welt. Also man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich, finde ich, wenn ich das so beobachte, für viele ein ganz neuer Handlungsrahmen sozusagen.
Es geht, um was geht es denn da im Kern? Es geht darum, Ziele zu haben und ein höheres Ziel zu verfolgen. Und wenn ich daran glaube und dem nachgehe, dann stelle ich mein Ego in dem Sinne auch für diesen Moment in den Hintergrund. In der Luftfahrt ist das die Sicherheit. Das tritt hinter allem, da tritt alles hinter zurück. Deswegen ist es bei uns in Anführungszeichen relativ einfach. Aber ich denke auch in der Wirtschaft, wie du eben sagst, das Kundeninteresse oder ähnliches, das sind die Punkte, die noch weiter in den Vordergrund rutschen müssen. Und das ist ja auch der Gedanke, wie du es vorhin angesprochen hast, der mit den neuen Generationen kommt, die Suche nach dem Purpose.
Absolut. Ne? Das hat er jetzt auch gesagt, das passt jetzt genau da
das
rein.
Das ist dieser Purpose-Gedanke, den immer mehr Menschen suchen und sie suchen ihn in ihrem Daily Doing. Und ich glaube, das ist schon ein Change, wo die Unternehmen auch weiterhin gehen müssen, um gute Fachkräfte zu bekommen und auch Fachkräfte, die engaged sind. Also ich meine, wir müssen uns diese Gallup-Studie in den letzten Jahre immer wieder angucken, der Engagement-Index, der verändert sich leider Gottes seit den, schlagt mich, ich glaube, die letzten 15 Jahre kaum. Und er zeigt einfach, da ist noch so ein großer Weg, den wir gehen müssen, wenn sich 80% der Mitarbeiter in Deutschland gar nicht oder nur wenig mit ihrem Unternehmen identifizieren. Und da steckt, zeigt aber, wie viel Potenzial wir noch haben.
Ja, stimmt.
Da müssen wir einfach hin.
Und es bringt uns zurück zu dem, dass es nicht einfach ist, sowas auszurechnen. Und die Gallup-Studie hat es vorgemacht, wie man das ansatzweise tun kann. Aber ich glaube, da muss man nochmal mehr KPIs auch finden, die das ergänzen und die auch zeigen, dass Fehler machen am Ende sich eben doch in Anführungsstrichen auszahlen kann, in dem Sinne, als dass es eine Lernkultur wird. Und dann auch individuell zu gucken, was habe ich jetzt durch diese Fehlervermeidung tatsächlich gelernt und was hat das auch meiner Kultur geholfen? Wie sind meine Mitarbeiter eben dann auch engagiert, wieder mit Fehlern zu arbeiten. Ne? Also da dreht sich auch dann der Kreis zurück, dass man Erfolge feiern muss und den Purpose daran finden muss, auch diese Struktur jeden Tag zu leben. Ne?
Ja, also ich will dieses große Rad der Politik jetzt nicht wieder aufmachen, aber die Corona-Krise ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man dieses Rad jetzt wirklich anfangen sollte zu drehen. Wir müssen unsere Lehren aus dieser Corona-Krise mitnehmen, weil es kann sein, dass uns irgendwann wieder so eine Pandemie überrollt und wir müssen daraus etwas lernen. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und das sollten wir eigentlich als Anlass dafür nehmen, wirklich jetzt Veränderungen einzuleiten und wirklich mal uns darüber Gedanken zu machen, wie wir daraus lernen können.
Absolut. Also da klinge ich ja schon wie eine kaputte Schallplatte, muss ich sagen. Weil ich mich dann immer wundere, gerade jetzt in diesem ganzen Corona-Ding, da wird immer über Impfstoff und Hygienemaßnahmen und so weiter. Aber es wird so wenig darüber gesprochen, finde ich, wie man denn gesund bleibt. Mhm. Ne? Und wie man sein Immunsystem stärkt. Und statt dass da, also verstehe ich nicht, dass da mal der Lebensmittelindustrie da mal eine rote Lampe aufleuchtet und denen mal gesagt wird, also Schluss jetzt mit diesen ganzen furchtbaren Fressalien, die uns krank machen, ne? Also wirklich ja nachgewiesenermaßen. Und dass die Menschen, die auf den Intensivstationen sind, überwiegend Diabetes haben und im Zweifel übergewichtig sind. Und wie gesagt, das hat mit mir jetzt nichts mit Äußerem zu tun, sondern geht es mir jetzt wirklich um die Gesundheit. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also da bin ich total gespannt, ob wir da in 10 Jahren schlauer sind. Muss ich.
Ich bin da ganz zuversichtlich, weil ich habe total viel in letzter Zeit zu diesen Themen gesehen. Und wahrscheinlich ist das auch unconscious bias, dass man dann mehr auf diese Dinge achtet. Aber allein diese ganzen Sendungen hier von Ernährungsdocs und spezieller Blick auf Thema ABC in der Gesundheit. Aber selbst Johann Lafer macht jetzt zusammen mit einem von diesen Ernährungsdocs so ein Rezeptebuch. Ne? Da denke ich, ja, wenn es beim Lafer angekommen ist, dann ist es im Mainstream. Entschuldigung, vielleicht wahrscheinlich nicht, aber will sagen, ne, also beim Essen.
Ich bin da zu ungeduldig.
Wirklich, Uta.
Absolut. Da passiert schon viel.
Einiges. Aber ich stimme trotzdem der Tanja zu, dass man in dem Big Picture Corona macht ja jeder selbst für sich auch so das Resümee. Ne? Wie oft bin ich spazieren gegangen früher? Wie viel Zeit habe ich mir dafür genommen, die Natur anzuschauen? Jetzt bin ich nur draußen. Was mache ich jetzt zukünftig? Und wir sind wieder zurück zu dem, dass man sich das vielleicht aufschreiben muss, damit man es in 2 Jahren auch noch weiß, ja.
Und dass man es dann auch verändert. Aber ich muss übrigens noch unbedingt erwähnen, ich war heute im LAC, also in unserem Verwaltungsgebäude. Und da wurde an der Kantine hing ein Schild, man möge doch bitte auch die Bates Cafeteria im 6. Stock, also auf der Vorstandsetage,
besuchen.
Und dann habe ich meine Schritte natürlich dorthin gelenkt. Das ist der absolute Wahnsinn, was da geboten wird. Also die tollsten, appetitlichsten, wunderschönsten Gerichte, Süßes und Salziges.
Und siehe da, auch schon ein veganer Apfelkuchen und ein Kurkuma, Bio-Ingwer, alles Ingwer, super Gesundheitstee. Und dürfen wir ihn dann noch ein bisschen Pfeffer drauf machen, weil zusammen mit dem Kurkuma entwickelt das also das total. Und die waren voll aufgeklärt und hatten sich da super erkundigt zum Thema Gesundheit und wollen das alles noch ausbauen. Und ich war totally impressed. Also, das war wirklich, also da hat ein Learning stattgefunden. Ich bin absolut begeistert.
Jetzt gehe ich auch noch lieber an die Bartess, weil ich war noch nicht an dieser coolen neuen Bartess. Aber Uta, wir haben jetzt den Apfel an Bord und ich bin ein Botschafter des Apfels und auch da ist es angekommen. Jeder Gast in der Business Class bekommt jetzt auf den Europastrecken den Apfel statt eines zuckrigen Müsli-Riegels. Und insofern, ja, es ist auch
unser Beitrag.
Ist das auch unser Beitrag, ja.
Aber zurück zum Alltäglichen, also Crew Resource Management. Kannst du denn sagen, Tanja, dass du, ich meine, du hast das ja jetzt schon so verinnerlicht, nicht nur, weil du es gelernt hast, sondern weil du es natürlich auch immer anwendest in deinem Beruf, also in deinem Pilotenberuf, aber könntest du sagen, dass das schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass du das auch, sagen wir mal, in deiner Familie anwendest?
Ja.
In der Kommunikation mit
ich
deinen
Liebsten? Ich gebe mir Mühe.
Wir befragen mal deine Kinder, Tanja.
Nein, also ich bin in einer Fliegerehe sozusagen und da merken wir schon, dass wir die Prinzipien, wie wir sie lernen, auch wie wir Entscheidungen fällen und wie wir auch mit, sag ich mal, unseren Fehlern umgehen oder ähnliches, das haben wir schon sehr viel verinnerlicht. Und das kommt uns sehr zugute, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was ich jetzt auch sehr viel mitgenommen habe aus dem Weg, den ich auch mit meinem Coaching gegangen bin oder mit meiner Coaching-Ausbildung, ist, dass dieses Nachfragen, Zuhören, ne, und jedem gehört werden und auch Gefühle sehr ernst nehmen, vor allem auch seiner Kinder. Es ist etwas, was ich auf meiner Reise, die ich jetzt gegangen bin, durch meine Coaching-Ausbildung und auch meine Selbstständigkeit sehr viel mehr jetzt auch noch in mein Privatleben transferiert habe, wofür ich sehr dankbar bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach ein sehr hoher Erkenntnisgewinn für mich gewesen. Das kann ich schon so sagen. Also man ist und bleibt ein Mensch. Ich bin auch kein Held, aber es hilft mir schon sehr. Und dieser Selbstreflexionsprozess, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist immer so der erste Schritt. Und diesen bin ich sehr dankbar, einfach auch in den letzten Jahren immer mehr durch diese Inhalte, durch Reflexion einfach gehen zu können.
Das freut uns. Ja, es ist interessant. Hm. Ja, man nimmt es mit in die Familie. Und da möchten wir natürlich vielleicht im Zweifel auch mal Mäuschen sein, wie deine Kinder es jetzt so empfinden, wie das bei anderen Eltern ist. Und Ich habe mir gerade schon die Situation so vorgestellt. Also meine Mama meckert nie, wenn ich einen Fehler mache. Und meine, ja, ich muss immer in der Ecke stehen und warten, bis sie dann fertig ist.
Nee, ich glaube, in der Ecke stehen darfst du heute gar nicht mehr machen. Da wirst du wahrscheinlich sofort eingebuchtet, weil du dein Kind misshandelst.
Erziehung ist ein weites Feld. Fassen wir es mal so.
Boah. Ja. Du, da darf ich nicht mitreden. Ich habe keine Kinder, aber ich finde es natürlich herrlich, das immer von außen zu beobachten, wie das so funktioniert. Aber jeder Mensch ist eine Insel. Also das ist ja bei, wenn du Geschwisterkinder hast und gerade bei sehr vielen, wenn du sehr viele Kinder in einer Familie hast, die ja im Zweifel klar, ein bisschen unterschiedlich erzogen wurden, weil das eine das erste Kind ist und das andere das Nesthäkchen und jedes hat ja so seinen Platz in so einer Familie. Aber trotzdem, ne, was dann da so für unterschiedliche Charaktere heranwachsen mit den unterschiedlichsten Verhaltensweisen, das ist immer wieder total faszinierend. Und das ist, ja, und das ist ja auch schön. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf die Cockpitarbeit zurückkommen, weil ich finde, das Besondere bei unseren Fliegercrews und tatsächlich ja nicht nur im Cockpit, sondern auch bei der Kabinencrew ist, dass die ja zu jedem Flug neu aufeinandertreffen und sich da wieder ganz neue Konstellationen ergeben. Und anders als jetzt bei uns in der Administration und im Büro, wo wir viel Zeit haben, über Monate und Jahre teilweise dieses Vertrauen aufzubauen und uns kennenzulernen und so weiter, muss das ja bei euch innerhalb von Minuten mehr oder weniger im Briefing passieren. Warum klappt das? Sind das besondere Charaktere, die da im Rahmen des Bewerbungsprozesses ausgesucht wurden? Oder habt ihr da besondere Strategien tatsächlich, dass das so ad hoc funktioniert?
Sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es wirklich eine sehr große Herausforderung ist. Und ich habe mich auch gefragt, warum es so gut bei uns funktioniert. Zum einen, du sprachst es eben an, die Auswahl. Wir Piloten speziell, die Kabine hat natürlich auch einen Auswahlprozess, aber bei den Piloten ist er noch sehr viel langwieriger. Das kann man nicht leugnen, dass auch dort bestimmte Punkte und darunter zählt auch Teamfähigkeit abgeprüft werden. Das ist natürlich etwas, was es vereinfacht. Aber der andere Punkt ist, und den hast du dort davon angesprochen, bei uns ist das sehr strukturell und instrumentalisiert schon. Also die Briefings, wie die Struktur aufgebaut ist, wie oft wir miteinander sprechen. Und das Briefing ist ja, was wir im Cockpit führen und dann der Kabine nur das eine. Im Cockpit führen wir nachher ja sogar noch weitere Gespräche. Also das Cockpit-Briefing in dem Sinne. Es ist wirklich strukturell immer wieder Punkte, wo wir auch immer wieder uns austauschen. Und dieses Crew Resource Management und die immer wiederkehrenden Schulungen und die Betonung darauf, wie wichtig es ist, auch aus der Punkt der Sicherheit offen miteinander umzugehen und auch sich darüber mal auszutauschen, wenn einen etwas bedrückt. Und das kann auch mal heißen, ich habe heute schlecht geschlafen. Das einfach mal anzusprechen, das gehört einfach dazu. Und das ist bei uns einfach ein Prozess der Überschulung, über diese Strukturen, die uns vorgegeben sind, aber natürlich auch die Auswahl, da greifen wieder diese Zahnräder ineinander, was das ganz einfach vereinfacht. Aber das war in der Luftfahrt eines der größten Herausforderungen, die man sich begegnen musste, um auch die Sicherheit zu erhöhen, zu sagen, wie bauen wir Teams sehr schnell auf und wie gelingt uns ein Teambuilding? Und das ist dem Crew Resource Management oder den Tools darin sehr gut gelungen, muss ich sagen.
Absolut. Ja, und ich meine, gut, diese Briefings und Briefinggespräche, die tragen natürlich auch nochmal dazu bei. Aber ich finde auch, also das ist mir immer so ergangen, wenn ich mal Management and Practice Flüge gemacht habe oder so, dass ich immer wieder fasziniert war, wie offen mir die Kolleginnen und Kollegen begegnet sind tatsächlich. Mhm. Ne? Also das war immer ganz, ganz besonders.
Da passt vielleicht jetzt ein Begriff noch rein, den ich gerne einbringen würde. Und das ist der Begriff des Airmanships. Ich weiß nicht, ob der euch geläufig ist. Das ist das Können, Professionalität und Disziplin. Das ist so ein Dreisatz sozusagen. Und das fasst so ein bisschen zusammen, wofür wir eigentlich stehen und was hinter unserem Berufsbild in dem Sinne steckt. Unser Können, immer dieses sich selbst immer wieder neu lernen und immer wieder dazulernen. Zum anderen aber auch die Disziplin, seine Regeln und das, was man gelernt hat, einzuhalten. Aber zum anderen auch diese Professionalität. Und dieser Punkt, finde ich, passt so gut in dem, was du gesagt hast. Dieser Punkt dieser Professionalität, den tragen wir auch mit. Und das trägt die Kabinencrew wie auch unsere Cockpit-Crews immer wieder mit und verkörpern den in ihrem Daily Doing. Und dazu gehört auch einfach, professionell nicht nur mit Fehlern umzugehen, sondern auch mit persönlichen Schwächen oder mit persönlichen Punkten, die wir haben, und die auch offen und transparent anzusprechen. Und das greift alles wirklich ineinander und ergibt dann dieses homogene Bild, was wirklich sehr angenehm ist in unserer gemeinsamen Arbeit. Also ich konnte jetzt ja schon ein bisschen auch Erfahrung außerhalb der Luftfahrt sammeln und ich kann sagen, es ist immer noch etwas Besonderes, muss man ganz einfach sagen, diese Atmosphäre, die wir dort an Bord einfach haben.
Das ist wirklich sehr einzigartig, muss ich auch sagen. Es ist total fantastisch. Und gibt es denn mal, wenn man das fragen darf, gibt es auch wirklich dann trotzdem mal Situationen, wo man sagt, nee, da funktioniert es irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen?
Natürlich gibt sie. Das ist ja statistische Wahrscheinlichkeit.
Ja, genau.
Aber dann geht es wieder um die Professionalität, um damit umzugehen. Und also das gehört mit Sicherheit nicht in einem Umfeld, wenn es um die Sicherheit geht, dann muss so etwas ausgeblendet werden. Aber dann wird darüber auch gesprochen, natürlich. Aber nicht, wenn es um sicherheitsrelevante Sachen geht, sondern in einem anderen Kontext natürlich.
Kann man denn sagen, dass das Crew Resource Management, so jetzt habe ich es, dass das wirklich von jeder Airline so geschult wird in ihren Ausbildungen?
Also es ist eigentlich etwas, was durch die Gemeinschaft der internationalen Fluggesellschaften so vorgegeben wird oder und es gibt dort auch Schulungen, die vorgegeben sind. Aber natürlich in dem Detail gibt es noch regionale Unterschiede, will ich es nennen. Und dort kann es auch noch durch die kulturellen Hintergründe noch ein bisschen anderen Umgang dazu geben und dass es noch etwas anders aufgefasst wird, als will ich es jetzt mal sagen, bei uns in Europa oder in Nordamerika. Also das gibt es schon. Also da gibt es schon noch verschiedene Unterschiede.
Super. Dörte, bist du noch bei uns?
Ja, ich bin immer noch da, aber ich habe so gut miteinander gesprochen, dass ich jetzt mich gar nicht irgendwie äußern brauchte.
Nee, wir sehen dich nicht mehr. Du bist ja nicht mehr in unserem FaceTime-Call.
Da ist der Strom alle.
Ah, okay, alles klar. Gut.
Dann ich bin noch da. Und als ehemalige Crew kann ich nur alles unterstützen, was die Tanja gesagt hat. Man gewöhnt sich wirklich ganz schnell an das Miteinander, weil man es einfach im Training lernt. Und dann ist es eine ganz offene Kultur, wenn man zusammenkommt. Allein schon im Briefing, wenn man sich früher die Hände geschüttelt hat, sich mit Vornamen sieht, einfach eine Atmosphäre schafft, wo man das Zusammenarbeiten auch vom ersten Moment an gleich auf der Agenda hat. Und das fand ich immer schön, auch in einem Team zu arbeiten, dass genau auch diese Grundbedürfnisse in dem Briefing schon thematisiert. Ne? Also
ja, das ist auch wirklich toll. Ihr Lieben, das könnte jetzt wie immer so weitergehen, aber wir quatschen jetzt schon wieder eine Stunde lang und Tanja, wir müssen natürlich auch dich nochmal bitten, unserer Rubrik zu folgen. Das machen wir ja immer sehr gerne, dass wir unsere Gäste fragen. Deswegen auch dich. Also, welcher bekannten Persönlichkeit würdest du denn gerne mal 3 Fragen stellen? Und welche Fragen wären das?
Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Die Frage fand ich wirklich nicht ganz einfach, muss ich offen zugeben. Habe ich mir Gedanken gemacht, habe gedacht, mal gucken, was mir jetzt spontan in den Kopf kommt. Und mir kam Barack Obama im Kopf. Ich habe in meinem letzten Urlaub das Buch seiner Frau gelesen. Sein neuestes, Das verheißene Land, habe ich noch nicht gelesen. Aber das Buch von Michelle Obama, Becoming, fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das Buch von ihm ist jetzt das nächste, was ich mir vornehmen möchte, weil wirklich diesen Weg, den er dort zeichnet und sein Glauben an das Höhere in dem Sinne sehr beeindruckend finde. Und ich würde ihn, glaube ich, gerne fragen wollen, wie er das geschafft hat, den Glauben an das große Ganze aufrecht zu behalten, bei all dem, in dem er verbunden war. Aber auch ehrlich, was hätte er anders gemacht und wo ist er vielleicht gescheitert, ne? In Richtung Fehlerkultur, Lernkultur. Das soll in dem Buch schon so ein bisschen drinstehen, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, und wenn man dann noch so ein bisschen weiter Zeit hätte, die Zukunft der Demokratie, wie er die sieht, was müssen wir verändern, welchen Weg würden wir dort eigentlich gehen, finde ich spannend, mit ihm zu besprechen.
Super, super, super spannend sogar. Ja, ach toll. Ach, vielen Dank für diese Fragen. Finde ich gut. Ich möchte dir eine Serie ans Herz legen. Das gucke ich gerade und es ist furchtbar. Ich bin total hooked. Das ist auf Netflix. Designated Survivor. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und da malt Hollywood mal wieder ein Bild, also einerseits erschreckend von einem tief gespaltenen Amerika, aber andererseits die romantisierte Vorstellung von dem perfekten Präsidenten, sage ich jetzt mal. Also das Kapitol wird gesprengt, alle sterben, der Präsident, der Vizepräsident, sein ganzes Kabinett, alle sterben. Und ein Minister, der irgendwie, warum auch immer, nicht da ist, der überlebt. Und das ist so ein ganz bescheidener, unbekannter, nicht besonders performender Wohnungsbauminister. Und der ist jetzt plötzlich schlagartig Präsident. Und natürlich ist das ein total integrer Typ und ne, und der also ganz Mensch ist und ne, Fehlerkultur und hin und her. Total, man sitzt da immer und denkt, ach, wäre das nicht toll, wenn so ein Typ an der Macht wäre oder in der Politik. Also total lustig. Also Barack Obama hoch 10, okay. Sozusagen. Okay. In seinen, genau. Also wenn dir Barack Obama die Frage nicht beantwortet, dann kriegst du die Frage vielleicht beantwortet, wenn du diese
alles klar,
Serie sehr siehst. Gut. Und last but not absolutely least, aber wahrscheinlich dann tatsächlich das Schlusswort. Ich komme ja nochmal zurück auf das Schlafen an Bord. Ich glaube, da ist der ein oder andere noch jetzt dran geblieben, um das
wenn
zu hören.
Wenn du nur deswegen dran
deshalb
geblieben
deshalb nochmal was für die Nein, aber ich bin ein genauer Zuhörer und ich weiß, dass es ganz viele von unseren Zuhörern auch sind.
Licht ist einer der wichtigsten Zeitgeber für unseren Körper. Mit Licht können wir schon ganz viel beeinflussen. Das heißt, das Licht, was wir an Bord haben, und kann schon einen sehr guten Einfluss darauf haben. Und ja, ich habe ja auch ein Startup mitgegründet und wir haben uns mit diesem Licht befasst, auch an Bord von Flugzeugen. Und wenn man das Licht an Bord anpassen könnte, dann wäre es, oder nicht könnte, sondern es wird ja jetzt schon angefasst durch das Produkt.
Moodlighting.
Ja, Moodlighting ist es nicht ganz, es ist chronobiologisches, wirksames Licht. Also mein Startup-Partner würde sagen, Tanja, diesen Begriff verwendet man nicht, und er hat auch recht. Aber um es jetzt zu vereinfachen, das ist ein Licht, was verschiedene Frequenzen verwendet oder nicht verwendet, um wirklich die Menschen besser schlafen oder aufwachen zu lassen. Es ist nicht nur Moodlighting. Das ist das eine. Zum anderen, sich so schnell es geht an die neue Zeitzone anzupassen. Das heißt, auch seinen Essensrhythmus wirklich anzupassen und auch den Schlafrhythmus, so gut es geht, schon in die Richtung anzupassen. Also nicht, sage ich mal, wenn man es jetzt eigentlich schon schlafen sollte, auch das üppige Menü noch an Bord, auch so viel schön es ist, noch mitzunehmen, und um dann aber danach nicht in den Schlaf zu finden, das wäre dann nicht sinnvoll, sondern wirklich auch auf seine Kost, die man zu sich nimmt, zu achten, dass man hier auch schon in die neue Zeitzone gehen kann und ein Schlafen auch wirklich einfacher fällt. Das ist wichtig, aber der größte Punkt ist wirklich das Licht. Und hier auch darauf achten, wenn man zum Beispiel aus Vancouver zurück will nach Frankfurt, dann sollte man auch in den späten Abendstunden, wenn man in die Vancouver-Zeit rein möchte, oder respektive nicht mehr so spät Licht zu bekommen, weil es dann, das ist jetzt etwas kompliziert zu erklären, aber es dann kontraproduktiv sein kann, zu einer falschen Zeit das Licht zu bekommen, weil wir dann nicht 9 Stunden weit drehen, sondern wir drehen dann sozusagen 15 Stunden weit andersrum. Also wirklich darauf zu achten, da gibt es mittlerweile auch Apps im Internet, die man abrufen kann, die einen unterstützen, wann man Licht haben kann und wann man Licht meiden sollte, und sich das wirklich auch mal anzugucken. Denn man kann auch schon vor seinem Flug anfangen, seinen Körper in die richtige Richtung zu schieben. Also bis zu 3 Stunden sind da auf jeden Fall möglich. Und das kann man auch schon vorher beginnen, so in Kürze mal dargestellt.
Mega, das ist ja mal ein guter Tipp. Genau. Dörte, super, dass du die Frage nicht vergessen hast.
So bin ich.
Danke. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, we call it a day sozusagen. Wir machen jetzt das Licht aus, damit wir in unseren Schlaf hier in Frankfurt beziehungsweise du in Hamburg finden. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Das war so spannend und interessant und aufschlussreich und hat wieder mir zumindest wahnsinnig viele Denkanstöße gegeben. Und das nehme ich gerne alles mit in meine tägliche Arbeit, aber auch in jegliches Miteinander in meinem Umfeld. Dankeschön.
Ich danke euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Lernkultur ist jetzt das Thema der Zukunft.
Genau. Viel gelernt.
Ja, absolut.
Dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend, Tanja. Und ja, hoffentlich bis bald mal im Flieger oder wo auch
Dankeschön.
Immer.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Alles Gute. Ganz lieben Dank.
Tschüss. Ja, Dörte, das war jetzt Tanja. Und das spannende, spannende Thema Crew Resource Management.
Ja, ich glaube, da ist für viele Zuhörer mal ganz was Neues, ein Blick hinter die Kulissen, Wirklichkeit geworden. Ich finde, Tanja hat sehr, sehr viel gut erklären können, wie wir das an Bord machen. Und für mich war das wirklich so wie, ach ja, genau, so ist Fliegen. Also ist jetzt toll beschrieben, fand ich.
Ja, auf jeden Fall auch nochmal schön präzisiert. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte mir da noch nie so wirklich Gedanken zugemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass im Vorgespräch Tanja zu mir sagte, was, du kennst Crew Resource Management nicht? Und da habe ich gesagt, naja, Entschuldigung, also ich in der Tat, also wenn man eben nicht in der Operation groß geworden ist, bei Lufthansa oder bei der Airline, dann hat man da jetzt nicht so viel Kontakt zu. Und deswegen war ich natürlich umso faszinierter, weil ich tatsächlich so noch nicht davon gehört hatte und in der Detailtiefe natürlich nicht. Und ich muss sagen, das ist natürlich eine so grundlegende Vorbereitung, ne, auf die Arbeit im Team, und tatsächlich so ein Eye-Opener, was jegliche andere Arbeit im Team auch außerhalb des Cockpits oder der Kabine angeht, total faszinierend. Es hat mich wahnsinnig gefreut, da tiefer einsteigen zu können mit euch.
Ja, tolle Kollegin, wirklich. Also ich würde gern mal mit ihr fliegen. Ich finde, das ist... Es ist spannend, auch so jemanden einfach zu begleiten im Alltag, ne? Und so wie sie es beschrieben hat, wie die Routinen entstehen, wie man sich aufeinander einstellt, wie man auch seine Rolle weiterentwickelt im Laufe der Zeit, auch im Cockpit und mit welcher Akribie und auch mit welcher Leidenschaft sie das macht. Das fand ich heute beeindruckend. Also ganz, ganz toll. Und ich bin sicher, dass sie auch schon viele Erlebnisse halt wirklich damit gut meistern konnte.
Ja, das auf jeden Fall sowieso. Und ich finde es aber auch so schön, wenn wir diesen Transfer immer wieder hinkriegen, dass das, was wir jetzt hier bei uns in der Firma lernen, dass wir da so viel Wissen weitergeben können, so wie sie das jetzt auch tut und eben auch in ihrer Beratung und in ihrem Coaching, ne? Das macht so hochgradig Sinn. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig das ist, sich gut zu vernetzen und diese Lernkultur eben auch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus zu fördern und zu leben. Also ich sage ja auch immer, im Grunde jeder Lufthansa-Art könnte auch Berater in irgendeiner anderen Industrie sein und da so viel anbringen, ne? Was wir so aus dem Airline-Management und aus der Fliegerwelt gelernt haben, und umgekehrt ist es ja ganz genauso.
Absolut. Und dass die Nachfrage da ist, das freut einen dann ja umso mehr, weil es halt auch jahrzehntelang so entwickelt, erprobt und auch immer wieder optimiert wird, ne? Also das ist für unsere Industrie auch ein tolles Signal, und gerade mit so jemandem wie Tanja, die es dann auch, glaube ich, sehr gut rüberbringen kann, ist es ein Gewinn für die Gesellschaft. Total.
Absolut. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Nee, das war richtig schön. Also da wird es mir immer ganz warm ums Herz, das lernen zu dürfen und das auch dann mitnehmen zu können. Und ich verspreche, dass ich mir ganz viel Mühe geben werde, auf jeden Fall mit ganz viel Bewusstsein, das Neugelernte jetzt auch in mein Daily Business mitzunehmen und hoffentlich dann auch anzuwenden.
Also ich empfand das auch viel als jetzt so ein bisschen kollegiale Beratung, ne, wo man dann
ja, definitiv.
Auch einfach selber nochmal cool. So durchatmet und denkt so, ja Mensch, genau, so kann es gehen.
Also, so kann es gehen, aber wirklich.
Ganz, ganz toll. Ach, und ich werde neu schlafen im Flugzeug und meine Augenklappe wird mich überall hin mit begleiten. Denn mit Augenklappe kann ich die Dunkelheit so einstellen, wie die Tanja es vorgeschlagen hat am Abflugsort. Das ist natürlich auch eine gute Idee.
Ja, ich muss auch mal diese App recherchieren, von der sie sprach. Das ist natürlich gerade für die Langstrecke wäre das ja ein totaler Segen, wenn das beim Jetlag hilft. Weil was mich ja immer mega nervt, ist, wenn ich Richtung Westen fliege. Wie oft war ich in Seattle, weil wir bei Boeing einen Termin hatten, und ich wollte immer schon das Nightlife von Seattle erkunden, weil die so eine super geile Musikszene haben. Ne? Also Nirvana kommt ja daher und noch so viele andere Indie-Bands. Habe ich nie geschafft. Ich bin immer wie so ein gefällter Baum ins Bett gefallen. Das hat mich immer mega genervt. Aber gut, ich war nie lang genug da, dass ich so in die neue Zeit reingekommen bin, dass ich das ausgehalten hätte. Schade. Aber vielleicht mit den neuen Tricks und Tipps wird es mir eines Tages gelingen.
Da bin ich ganz sicher. Also ich hatte ehrlich gesagt die meisten Probleme in Australien, weil das war dann echt nochmal so weit weg. Da habe ich echt Tage gebraucht. Aber
ja, das glaube ich. Das ist ja alles auf den Kopf gestellt. Stimmt.
Naja, however, wir freuen uns, wenn sie Barack Obama spricht, und dann werden wir dann hoffentlich auch dabei sein.
Genau, das möchten wir ja unbedingt erfahren, das stimmt. Und gute Sache. Also Tanja, wenn du dies hörst, ne, gib dir Mühe, Mr. Obama bald kennenzulernen, damit wir das noch erleben. Genau. So, liebe Dörte, ich habe eben schon gesagt, es ist schon richtig spät. Also für mich ist es schon richtig spät. Deswegen, wenn ich dich jetzt frage, was hast du noch am Zettel heute? Da bin ich gespannt, was du mir jetzt noch berichtest, was du jetzt kurz vorm zum Bett gehen sozusagen noch auf die Beine stellst.
Ja, ich hätte jetzt einen Lacher draus gemacht und gesagt, ja klar, Zähne putzen, ausziehen, Brille abnehmen, hinlegen. aber
why not?
Aber vielleicht schaffe ich davor noch einen kleinen Tee zu trinken und nochmal zu gucken, was ich morgen zum Essen machen will. Und dann ist es wahrscheinlich tatsächlich zu Ende heute mit dem Tag. Verstehe. Und bei dir? Du machst dich auch schon fertig?
Ich werde definitiv jetzt Zähne putzen und ins Bett steigen und hoffentlich noch ein bisschen lesen. Aber ich fürchte, ich muss jetzt noch eine Runde aufräumen, weil morgen meine Reinigungskraft hier rumwirbeln wird. Und da muss ich in meiner kleinen Bude erstmal ein bisschen Platz für schaffen. Naja, aber dann werde ich auch tatsächlich, freue ich mich jetzt auf mein wunderbares Bett. Das war ein intensiver Tag. Ja. Schön, meine liebe Dörte.
Ich freue mich auch, liebe Uta. Wir haben einen tollen Abend gehabt mit der
Das haben Tag. Wir gehabt. Das war auf jeden Fall schon mal ein schöner Tagesabschluss. Und dann freuen wir uns auf die nächsten Gäste. Dann habt noch eine gute Woche.
Ja.
Und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Tschüss.
Ciao.